Ihr habt hier ein Bild von meinem 8-jährigen Sohn, dem Joel. Was uns unterscheidet, ist die Haarpracht. Ich habe meinen Teil ein bisschen verstecken auf diesem Bild. Und mein Joel ist in der 2. Klasse und sie haben in der Schule so ein Heft machen, wo sie sich selber vorstellen. Und da hat es eine Seite, wo der Joel sagen musste, wo das er wohnt. Und ich zeige euch, was er dort nicht da hat. Mein Zuhause, dann schreibt er, mein Zuhause ist eine Kirche. Wir wohnen da im Haus und ihr seht, er hat da wirklich aus Gebäude richtig getüpft mit dem Runddach und dem Giebeldach und alles. Und die Wohnung ist am richtigen Ort und der Garten mit den Früchten. Aber das ist nicht so da, was mich beeindruckt hat. Mich hat der Satz wirklich mitten ins Herz getroffen, als ich das gesehen habe, diese Woche. Mein Zuhause ist eine Kirche. Ich fühle mich in der Kirche daheim und wohl. Das ist meine Heimat. Dort gehöre ich an. Das ist der grosse Wunsch von allen Eltern, dass ihre Kinder in der Kirche, und jetzt meinen wir mit Kirche nicht nur das Gebäude, sondern auch den Glauben und die Gemeinschaft der Gläubigen, wo wir sind, dass sich unsere Kinder dort daheim fühlen. Dass sie sagen, der Glaube, das ist mein Glauben und dort gehöre ich an. Jetzt selbst bei diesen Kindern, die das erleben, dass Kirche jetzt im erweiterten Sinn ein daheim wird, selbst bei denen heisst das nicht immer, dass wenn sie erwachsen werden, dass sie auch im Glauben bleiben. Mitunter, wenn sie Teenager werden oder erwachsen werden, entfernen sie sich vom Glauben. Und eine Frau namens Nancy Piercy, eine Frau, die zwei sehr wichtige Bücher geschrieben hat in letzter Zeit, sie redet über das und ich zeige euch das Zitat. Es ist eine häufige und traurige Tatsache, dass hingegebene junge Menschen, also Leute, die wirklich mit Jesus leben und eben eine Heimat gefunden haben in der Gemeinde, die in christlichen Elternhäusern aufgewachsen sind, ins College gehen, also an Kante, die Ausbildung an die Uni, das ist so aus Amerika College, und den Glauben verlieren. Jetzt, ich glaube, das gilt nicht nur für Menschen oder Christen, die biologisch jung sind, sondern auch, die vielleicht geistlich im Glauben jung sind. Vielleicht kommst du mit 50 oder 60 zum Glauben an Jesus. Und du kannst auch dann noch deinen Glauben wieder verlieren und dich entfernen vom Glauben. Und sie stellt die Frage, warum kommt dieses Muster so häufig vor? Und sie gibt eine Antwort, ich glaube, sie ist nicht die einzige Antwort, aber sie ist eine sehr wichtige. Sie sei zu einem großen Teil, weil ihnen nicht gelehrt wurde, was eine biblische Weltanschauung ist. Jetzt, was um Himmels Willen ist eine Weltanschauung? Ich zeige euch eine ganz kurze, einfache Definition von einer Weltanschauung. Eine Weltanschauung beschreibt unsere tiefsten Überzeugungen über die grundlegenden Worte der Welt und vom Leben. Also, wo kommt die Welt her? Ist das Universum ewig, wie der Stephen Hawking behauptet, oder hat denn Gott die Welt erschaffen? Aus was bestehen wir? Was ist der Mensch? Was ist das Problem mit unserer Welt? Und was ist die Lösung? Und woher geht die Welt? Geht die Welt in die neue Schöpfung, wie die Bibel das beschreibt? Oder beim Atheismus enden wir in einer Implosion vom Universum oder einer Explosion? Oder in der östlichen Weltanschauung landet alles im Nirvana? Was sind so die grundlegenden Antworten auf die wichtigen Fragen vom Leben? Und du denkst, ich habe mir noch nie Gedanken gemacht über so wichtige Fragen. Das klingt schon philosophisch. Der Punkt ist, vermutlich hast du Überzeugungen in diesem Bereich. Nur sind sie dir nicht so bewusst. Und ich möchte das an einem eindrücklichen Beispiel zeigen. Ein Beispiel, das unseren Jugendpastor hier in Frauenfeld in Speck vor einigen Monaten gebracht hat. Er hat einen Einsatz gemacht mit anderen Christen in Indien. Und sie haben eine indische Familie kennengelernt. Und sie hatten ein Kind, das sehr krank war. Das ist nicht einfach aus dem Internet irgendwo ein Bild, das ist das Kind, dem sie begegnet sind. Das hat so ausgesehen. Und sie haben gesagt, ihr müsst es doch ins Spital bringen und ihr müsst doch helfen und pflegen. Und die Familie war so ein bisschen zurückhaltend. Irgendwann haben sie gesagt, wir zahlen, ist gut. Und dann hat die Familie gesagt, ist gut, ihr könnt das Kind mitnehmen ins Spital. Sie haben es zurückgebracht und sie war wieder fit. Und wenig später ist es wieder am gleichen Ort gelandet. Versteht ihr das Problem? Ist nicht, dass Geld gefehlt hat bei dieser Familie. Das Problem ist viel tiefer gelegen in ihrer Weltanschauung. In dieser Gegend der Welt glaubt man an die Reinkarnation. Und in dem Leben, wo wir hier haben, jetzt, gerade wo du drin stehst, gemäss dieser Weltanschauung, tust du ausbaden, was du im letzten Leben falsch gemacht hast. Reinkarnation heisst, du kommst x-mal wieder zurück ins Leben. Und du badest aus, du musst quasi das negative Karma abbauen. Und sie haben das Kind Oder das Wesen, das in Form von einem Kind jetzt da ist und krank ist und offensichtlich im vergangenen Leben ein paar grosse Fehler gemacht hat. Und sie helfen dem Kind nicht, indem sie ihn zum Spital schicken, weil das Kind muss ja da, dass es leidet, das Karma abbauen. Sie helfen dem Kind eben gerade nicht, wenn sie es zum ins Spital bringen. Und der einzige Unterschied zwischen der Wahrnehmung von dieser Situation und von diesem armen Kind, zwischen dem Simi und seinen Leuten und dieser Familie, ist die Weltanschauung. Wir sehen an dem Beispiel, dass die Weltanschauung oft unbewusst da ist. Das ist denen nicht so klar gewesen gerade, warum dass sie dem Kind, ihrem eigenen Kind, nicht helfen wollen. Und wir sehen hier auch, dass zwei Menschen das Gleiche anschauen können und zu völlig unterschiedlichen Schlüssen kommen. Und der Unterschied ist die Weltanschauung, die Antworten auf die grundlegenden Fragen des Lebens. Und mich dünkt, wir sehen hier etwas Wichtiges. Wenn wir den Grenzsituationen des Lebens begegnen, fühlen und reagieren wir gemäss unserer Weltanschauung. Wenn ich möchte wissen, was hast du für eine Weltanschauung, muss ich schauen, wie reagierst du in den Grenzsituationen des Lebens. Wenn du krank wirst, zeigt sich, was du wirklich glaubst. Bei der Frage vom Anfang des Lebens zeigt sich, was die Menschen wirklich glauben. Zum Beispiel bei den ethischen Fragen rund um Abtreibung zeigt sich sehr schnell, was die Leute glauben, was ist ein Mensch. Jetzt, ihr werdet hören, die einen sagen sehr, sehr klar, im Leib der Frau, das ist ein Mensch. Aber noch nicht eine Person. Das ist jetzt die tiefst weltanschauliche Aussage. Oder wenn es ums Ende des Lebens geht, oder wenn es um sexualethische Fragen geht, oder wenn es um Geld geht, wie leben wir, wann haben wir genug und haben wir nicht genug, das sind alles die tiefst weltanschauliche Aussagen und die kommen zum Ausdruck, wenn wir mit diesen Themen zu tun haben. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, es braucht eine Verwandlung von unserer Weltanschauung. Wenn ich als Kind gerne in der Kirche bin, aber der Glauben ist einfach ein bisschen eine Ansammlung, ich sage jetzt mal eine oberflächliche Ansammlung von ein paar Überzeugungen. Und dann komme ich an die Uni, dann lese ich einen Artikel auf dem Internet oder ich komme an die Kante, ich begegne anderen Weltanschauungen, dann wird mein christlicher Glaube plötzlich keinen Sinn mehr machen, weil der christliche Glauben ist nicht tief genug in mich hineingegangen. Und genau das Gleiche, wenn ich zum Glauben komme, vielleicht als erwachsener Mensch, braucht es eine Verwandlung von der Weltanschauung, die ich habe, in eine biblisch-christliche Weltanschauung. Wenn das nicht passiert, dann wird mein Glaube gewackelt, dann, wenn ich mit den Grenzsituationen vom Leben zu tun überkomme. Und es ist so wichtig, und jetzt bringe ich nochmal das Bild von meinem Joel, es ist so wichtig, dass wir daheim uns fühlen und wissen, nicht nur in der Kirche, nicht nur im Glauben und in der Gemeinde, sondern eben in einer biblisch-christlichen Weltanschauung. Ich sage nicht, dass das alles löst, aber es ist ganz fundamental wichtig, besonders in der jetzigen Zeit, in der Begegnung mit anderen Grundgedanken, die in unserer Gesellschaft vorhanden sind. Und jetzt kommen wir zu den Psalmen. Weil Psalmen, die haben eine Eigenschaft. Und jetzt bitte ich dich, dass du mir das Wasser führen bringst und den Schwamm. Die Frage ist, wie kommt es denn zu dieser Verwandlung? Wie kann ich anfangen, mich daheim zu fühlen in einer biblisch-christlichen Weltanschauung? Und Psalmen, ich sage euch, die treifen so richtig von biblisch-christlichen Weltanschauung. Die sind dermaßen voll, wenn du anfängst zu lesen, da steht noch irgendwie Psalm drauf, da muss ich nur ein bisschen anfangen zu drücken und dann kommt die biblisch-christliche Weltanschauung so richtig raus. Jetzt muss ich den Mikrofon so angeben. Ich sage euch, die Psalmen treifen. Also das rinnt sofort raus. Wenn du nur schon Psalmen ein bisschen anfängst anzuschauen, ist es voll von der Weltanschauung der Bibel. Danke vielmals. Und wir möchten einen so einen Psalm ein bisschen ausquetschen heute. Nämlich der Psalm 96. Der Psalm 96 trifft von biblisch-christlicher Weltanschauung. Und wenn ihr mal ein bisschen schaut, wenn ihr mal ein bisschen drückt und schaut, was kommt da raus? Und die haben alle einen Zettel bekommen, wo der Psalm aufgeschrieben ist. Der ist aufgeteilt auf dem Zettel, den ihr jetzt mindestens hier im Frauenfeld habt, in so vier Strophen. Und Lisa kommt jetzt führen und liest zu uns vor und ich gebe euch eine Aufgabe. Während ihr hört oder mitleset, der Psalm 96, dann mal überlegen, was sagt der Psalm aus über die grundlegendsten Fragen der Welt? Also ein bisschen, wo kommt die Welt her? Also tiefer geht es nicht mehr, oder? Also richtig runter. Überlegt mal, was sagt der Psalm aus darüber, während wir Lisa zuhören, wie sie uns den Psalm 96 lesen tut.
Singet dem Herrn ein neues Lied. Singet dem Herrn alle Welt. Singet dem Herrn und lobet seinen Namen. Verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Denn der Herr ist groß und hoch zu loben, mehr zu fürchten als alle Götter. Denn alle Götter der Völker sind Götzen, aber der Herr hat den Himmel gemacht. Hoheit und Pracht sind von ihm, Macht und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Ihr Völker, bringet dar dem Herrn, bringet dar dem Herrn Ehre und Macht. Bringet dar dem Herrn die Ehre seines Namens, bringet Geschenke und kommt in seine Vorhöfe. Betet an den Herrn in heiligem Schmuck, es fürchte ihn alle Welt. Sagt unter den Heiden, der Herr ist König, er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Er richtet die Völker recht. Der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich. Das Meer brause und was darinnen ist. Das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Jauchzen sollen alle Bäume im Walde vor dem Herrn, denn er kommt. Denn er kommt zu richten das Erdreich. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit.
Vielen Dank, Lisa. Also, jetzt drücken wir ein bisschen. Was kommen da für Aussagen über die grundlegenden Fragen der Welt oder vom Leben führen? Findet ihr etwas? Vielleicht könnt ihr etwas sagen. Gerade da in Frauenfeld und in Abon könnt ihr auch etwas sagen. Vielleicht einander anschauen. Da im Frauenfeld, was findet ihr, steckt da drin? Also, was für Wasser kommt jetzt da aus dem Schwamm raus? Was tropft da? Habt ihr ein paar Vorschläge?
Gott steht außerhalb von allem. Er hat nicht die Erde geschafft, sondern das Universum und er steht über dem.
Also Gott steht außerhalb von allem. Er hat die Erde und das Universum erschaffen und er steht außerhalb von dem. Jawohl, danke. Also die Felder juchzen, die Schöpfung juchzen, sind auch ein Geschöpf. Danke.
Er ist der einzig wahre Gott.
Er ist der einzig wahre Gott. Merci.
Er wird wiederkommen.
Er wird wiederkommen, ganz wichtig. Also ihr legt eure Finger alle genau in den richtigen Ort. Ich wäre ganz stark bei dem, was der Pascal gesagt hat, auch als zentraler Punkt. Ihr habt im Vers 5 möglicherweise eine der zentralsten, wenn nicht die zentralste Aussage der Bibel. Aber der Herr hat den Himmel gemacht. Was ist der allererste Satz in der Bibel? Wenn wir ganz am Anfang gehen, was ist der erste Satz? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und ich muss euch wirklich sagen, in den letzten 3/4 Jahren, bei allem, was ich lese und studiere, merke ich, wie absolut, ich meine das mit dem Wort wirklich, absolut zentral die Aussage ist. Gott ist der Schöpfer, der Rest ist Geschöpf. Es gibt einen Wesensunterschied zwischen Gott als Schöpfer und dem Rest von dem, was existiert, einem Geschöpf. Gott hat den Himmel und die Erde gemacht. Gott ist der Schöpfer, wir sind es nicht. Und die fundamentale Aussage, da kann man mit Fug und Recht sagen, der gesamte Rest der Bibel, alle weiteren tausende Sätze in der Bibel, sind eine Art wie ein Kommentar, wie eine Auslegung von dieser einen Wort. Wir haben hier eine ganz zentrale Aussage. Gott steht außerhalb von allem anderen, was existiert. Er ist der Schöpfer und wir sind Geschöpfe. Und im Psalm 96 werden drei Vorteile kennzeichnet von dieser Grundüberzeugung. Also im Psalm 96 haben wir drei Sachen, wo der Psalm sagt, das ist super. Und das ist nur darum super, weil Gott der Schöpfer ist. Ihr habt zum Teil habt ihr es schon gesagt, und wir gehen die durch miteinander. Und das Erste ist, man muss Götzen nicht mehr fürchten. Ich lese euch das nochmal vor, Vers 4 und 5. Denn der Herr ist groß und hoch zu loben, mehr zu fürchten als alle Götter. Denn alle Götter der Völker sind Götzen. Was da damit gemeint ist, ist, dass alles, was die Völker anbeten, eigentlich nicht Gott ist, sondern erschaffene Sachen aus der erschaffenen Welt. Der grosse Unterschied in unserer Kultur ist zwischen der sichtbaren Welt und der unsichtbaren. Wir unterscheiden zwischen meinetwegen Engel und unsichtbaren Wesen und so Sachen und dem Sichtbaren. In der biblischen Weltanschauung ist der Unterschied an einer völlig anderen Art. Das ist der Unterschied zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf. Und innerhalb der Schöpfung haben wir für uns sichtbare Sachen und für uns unsichtbare Sachen. Und da sagt uns der Psalm 46, all die Wesen, die hier angebetet werden in den Völkern, sind Götzen. Warum? Weil sie Teil der Schöpfung sind. Und dann heisst es, die müssen wir nicht mehr fürchten, wenn wir Gott fürchten. Jetzt da ist vor allem Ehrfurcht gemeint. Und wir haben hier eine zentrale Aussage von der biblischen Weltanschauung und die lautet folgendermaßen: Die Frage ist nicht, ob du etwas fürchtest, sondern was und wen du fürchtest. Da haben wir das Wort fürchten. Wir können auch das Wort anbeten oder loben reinnehmen. Das kommt da auch in Vers 4. Denn der Herr ist groß und hoch zu loben, mehr zu fürchten als. Also da, was du anbetest in deinem Leben, das ist auch da, wo du fürchtest, wo du Ehrfurcht hast davor. Da, wo du Ehrfurcht hast davor, das betest du auch an. Und die Aussage der Bibel ist, lieber Mensch, die Frage ist nicht, was du fürchtest, ob du etwas fürchtest oder nicht, sondern die Frage ist, was du fürchtest. Es gibt immer etwas, wo du arbeitest. Und ein brillanter atheistischer Autor, der David Foster Wallace, hat dazu etwas Ausgezeichnetes gesagt. Er kommt vor allem so aus dem Postmodernen raus. Jetzt, wenn du dich mit dem auseinandergesetzt hast, bist du vermutlich einmal bei ihm vorbeigekommen. Und er hat sich vor einiger Zeit, ich muss es sagen, leider das Leben genommen. Und kurz bevor er das gemacht hat, hat er einen Vortrag gehabt, wo er in einer Klarheit redet, wie er sonst nie erlebt worden ist. Und in diesem Vortrag redet er genau über das. Ich bringe euch ein Zitat. Im alltäglichen Kampf des Lebens gibt es keinen wirklichen Atheismus. Es gibt keinen Zustand, in dem wir nicht anbeten. Die einzige Wahl, die wir haben, ist, was wir anbeten. Psalm 96. Wenn du Geld anbetest, wirst du nie genug davon haben. Dies ist wahr. Bete deinen Körper, deine Schönheit und die Sexualität an und du wirst dich immer unschön finden. Bete Macht und Einfluss an und am Ende wirst du dich schwach fühlen und voller Angst. Du wirst immer mehr Macht über andere nötig haben und deine eigene Angst zu betäuben. Bete deinen Intellekt an oder von anderen als intelligent wahrgenommen zu werden. Und du wirst dich am Ende fühlen wie ein Dummkopf. Wie ein Betrüger, der stets kurz davor steht, von anderen entlarvt zu werden. Das ist der David Foster Wallace und er sagt, es ist nicht eine Frage, ob du etwas arbeitest oder nicht, sondern die Frage ist, was du arbeitest. Und er legt seinen Finger ausgezeichnet auf Götzen der heutigen Zeit. Der Intellekt, Macht, Sexualität, Geld. Und er sagt, wenn du diese Sachen arbeitest, werden die dich in Ruin hineinführen. Du bettest etwas an aus der Schöpfung. Du bettest nicht den Schöpfer an. Und jetzt ist es so wichtig. Jesus ist der Schöpfer, der Mensch geworden ist. Und er sagt was? Ich bin gekommen, um den Menschen, ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Und die Verheißung von der biblischen Weltanschauung ist, wenn du aufhörst, Götzen anzubeten und den Schöpfer, Gott selber, anzubeten, dann wirst du ins Leben hineingeführt. Wenn du anfängst, die anderen Sachen anzubeten, werden sie dich ruinieren. Sie werden dich masslos enttäuschen. Bitte, all das hängt an der Frage, ob Gott der Schöpfer ist. Wenn Gott nicht der Schöpfer ist, dann bleiben uns nur noch Götzen. Und darum wird uns im Psalm 46 gesagt, das ist so super, dass wir nicht mehr Götzen vor den Götzen fürchten müssen. Wir dürfen den Schöpfer fürchten und ihn loben. Da wird total positiv empfunden, weil sie gecheckt haben, wer Götzen arbeitet, dem sein Leben läuft in Ruin. Wer aber Gott arbeitet, wer Jesus arbeitet, dem sein Leben blüht auf. Also das allererste Positive da in diesem Psalm, positiv warum? Weil Gott der Schöpfer ist, dass wir den Weg ins Leben hier haben. Das zweite ist folgendes. Natur ist stabil. Jetzt denkst du, was um Himmels Willen ist denn das interessant? Ja, lesen wir es mal. Vers 10. Da steht, er, der Schöpfer, hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Jetzt, das ist für dich vielleicht völlig klar. Natürlich ist die Schöpfung stabil. Ja, aber warum denn? Es gibt Weltanschauungen, die sagen, die Welt, die schönen Gebäude, die Steine, die Reben dort hinten. Oh. Und das Fundament dieser Welt, Naturgesetz, ist alles nur ein Traum von einem Gott. Wir stecken alle in einem Traum fest von einer Gottheit. Sind eure Träume stabil? Also ich habe manchmal in meinen Träumen, da kann ich fliegen. Und dann kann ich wieder nicht mehr. Die Welt, also die Physik von meinen Träumen verhält sich nicht immer gleich. Das ist mal so und mal so. Und es gibt zum Beispiel chinesische Weltanschauungen, die sagen, jawohl, alles ist ein Traum. Und das sind topintelligente Menschen, aber sie haben nicht eine Wissenschaft entwickelt, wie wir es im Westen entwickelt haben. Warum? Weil sie nicht geglaubt haben, dass es einen Schöpfer Gott gibt, der die Welt stabil behaltet. Dass, wenn ich ein Experiment mache heute, das Experiment morgen und in 20 Jahren noch gleich wird sein. Die Wiederholbarkeit von Experimenten hängt daran, dass das Wesen unserer Welt konstant und gleich und stabil ist. Und die ersten Wissenschaftler von unserer modernen Zeit, die haben das geschnallt. Und ich bringe euch jetzt einen, der hat etwas ganz Wichtiges entdeckt. Was hat er entdeckt? Isaac Newton. Gravitationskraft, danke, das sollte man noch wissen von der Schule. Da ist der mit dem Äpfel, der ihm auf der Grind gefallen ist, oder man wissen nicht so genau, wo an. Und dann hat er gefunden, ah, da ist etwas Wichtiges. Und der hat ein paar ganz heisse Sachen also herausgefunden, nicht erfunden, sondern herausgefunden. Er war ein Top-Wissenschaftler und ein gläubiger Mann. Und er schreibt in seinem Hauptwerk, in der Principia Mathematicae, schreibt er, die überaus große Schönheit des Sonnensystems. Und Schönheit ist nicht nur, es sieht gut aus, sondern die Vollkommenheit der Mathe, die da vorhanden ist. Die überaus große Schönheit des Sonnensystems, der Planeten und Kometen, kann nur von der Weisheit und Herrschaft eines überaus intelligenten und weisen Wesens stammen. Ein bisschen später schreibt er, dieses Wesen regiert alles nicht als die Seele der Welt, sondern als Herr über alle Dinge. Versteht ihr, es gibt Weltanschauungen, die sagen, Natur ist Gott. Es gibt außerhalb von Gott nichts. Und er hat gecheckt, wenn das der Fall wäre, wenn die Natur quasi das Göttliche ist, dann gibt es keine Wissenschaft. Nein, wir brauchen ein Wesen von außerhalb, das dafür sorgt, dass die Schöpfung stabil bleibt. Also die Natur ist stabil. Warum? Weil Gott der Schöpfer ist und wir sind Geschöpfe und der Rest auch. Hast du gerne Wissenschaft? Vielleicht hast du es nicht gerne, dann kannst du es einfach vergessen, diese Frage. Aber ich finde Wissenschaft super. Stellt euch vor, wo wir wären ohne die Wissenschaft. Hätten wir kein Spitäler mit dieser Technik? Hätten wir kein Auto mit Turbo? Versteht ihr? Und der Gewunder vom menschlichen Geist könnte nicht befriedigt werden mit Leck, jetzt haben wir wieder etwas Neues entdeckt. Wissenschaft ist so wichtig, so schön, so lässig. Es hängt, dass Wissenschaft möglich ist, daran, ob es einen Schöpfer gibt. Wenn du aufhörst zu glauben, dass es einen Schöpfer gibt, der außerhalb der Schöpfung die Stabilität garantiert, dann verlierst du damit auch die Wissenschaft. Und es ist tatsächlich so, mit neuen Weltanschauungen, die auch Einfluss gewinnen in unserer Zeit, verändert sich auch die Rolle der Wissenschaft. Da einfach ein Beispiel, Wissenschaft ist Macht. Das ist der postmoderne Ansatz. Alles ist Macht, Wissenschaft auch. Und Wissenschaft wird zu einem Instrument in der Hand der Politik. Wenn ihr Klimadebatten mitverfolgt, auf allen Seiten wird das genau so geführt. Einfach als Beispiel. Also, wir drucken immer noch den Psalm 96, gell? Schauen, was rauskommt. Und da sagt der Psalm, weil Gott der Schöpfer ist, gibt es Wissenschaft. Wenn man Gott als Schöpfer aufgeben, und die Wissenschaft hat das irgendwann einmal aufgegeben und hat sich eigentlich den eigenen Ast abgesägt, dann verlieren wir auch die Wissenschaft so, wie sie sein sollte. Dritter Vorteil, wenn wir auch noch anschauen, es gibt Hoffnung auf Gerechtigkeit. Das habt ihr auch gesagt vorher. Vers 10, sagt den Heiden, der Herr ist König, er hat den Herrkreis gegründet, das haben wir gehabt, dass er nicht wankt, er richtet die Völker recht. Und dann im Vers 13, denn er kommt zu richten das Erdkreis. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Also da wird gesagt, da ist etwas Positives, es gibt Hoffnung auf Gerechtigkeit. Andere Weltanschauungen, die beschreiben auch, wohin sich die Welt entwickelt. Die atheistischen Weltanschauungen sagen, wir werden zu Staub. Und wenn in deinem Leben Ungerechtigkeit stattgefunden hat, gibt es niemanden, der dafür sorgt, dass es da, was Unrecht an dir geschehen worden ist, wieder zurechtgerückt werden und Gerechtigkeit kommt. Gibt niemanden. In den östlichen Religionen auch nicht. Dort enden wir alle im Nirvana. Es gibt nicht eine Person, die dafür sorgt, dass Gerechtigkeit kommt. Die Frage, ob es gerecht und gut endet mit deinem Leben und mit unserer Welt, hängt an was? An der Tatsache, ob Gott der Schöpfer ist und wir geschöpft sind. Gib da auf, gib Gott als Schöpfer auf und du verlierst die Hoffnung auf Gerechtigkeit. Auch wieder aus dem ersten Kapitel der Bibel, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Das ist so eine wichtige Aussage, das ist für jeden Mensch. Jeder Mensch hat eine Würde. Die Menschenrechtskonvention ist gegründet auf einer biblischen Weltanschauung. Wehe, wir gehen das auf. Dann kann man plötzlich wieder anfangen, zu sagen, ja, die Ungeborenen sind nur Menschen, aber noch keine Personen. Ältere Leute brauchen wir nicht mehr so lange, wie wir es bis jetzt gedacht haben. Leute mit anderer Hautfarbe, da können wir differenziert umgehen damit. Frauen können wir schlecht behandeln. Im biblischen Weltbild und in der Weltanschauung der Bibel haben wir zutiefst begründet, dass jeder Mensch die Ebenbildlichkeit Gottes hat. Gib den Schöpfer auf von allen Menschen und du verlierst Gerechtigkeit am Ende der Zeit und jetzt ebenfalls. Da wird als total positiv empfunden, weil Gott der Schöpfer ist, gibt es Gerechtigkeit und Hoffnung auf Gerechtigkeit. Das klingt alles sehr gut, gell? Es gibt einen Knackpunkt. Der Knackpunkt ist, wir müssen anfangen, uns selber als Geschöpf zu sehen. Und wisst ihr, was der Ursprung ist? Gemäss der Bibel. Von den Schwierigkeiten in dieser Welt. Was hat die Schlange Adam und Eva gesagt? Esset von dieser Frucht, dann werdet ihr sein wie Gott. Wir haben im Ursprung der Probleme dieser Welt, gemäss der biblischen Weltanschauung, die Rebellion gegen Gott als Schöpfer. Wir denken, wir wollen auch Schöpfer sein. Und wir können schöpferisch sein, das ist keine Frage. Unbedingt. Gott hat uns mit Kreativität ausgestattet, jawohl. Aber als Geschöpf kreativ sein. Wenn wir die Vorteile wollen, die die Bibel und die biblisch-christliche Weltanschauung bringt, dann müssen wir anfangen zu zugeben, Moment mal, Paul, du bist nur ein Geschöpf. Oh, mit Würde und mit Fähigkeiten und Aufgaben, ja, aber nur ein Geschöpf. Es gibt nur einen Schöpfer und das ist Gott. Und das ist so schwierig. Wir Menschen sind rebellisch gegen den Schöpfer. Wir verschliessen unsere Herzen und den Bereich der Realität, der uns anvertraut ist, die Welt, verschliessen wir vor Gott. Und darum braucht es Buss, es braucht Umkehr. Dort fährt das an, was passieren muss, damit es wieder gut kommt, gemäss der Bibel. Und darum haben wir in diesem Psalm einen jubilierenden Ruf zum Glauben an den Schöpfer Gott von der Bibel. Jetzt, den Jubel haben wir völlig ignoriert bis jetzt, gell? Aber leset noch den Text mit mir. Singet ein neues Lied. Alle Welt. Wem? Dem Herr von der Welt, dem Schöpfer Gott. Singet dem Herrn und lobet seinen Namen. Verkündiget von Tag zu Tag sein Heil. Erzählt unter den Heiden seine Herrlichkeit. Und also nicht nur die, die Gott kennen, sollen das machen, sondern in der letzten Strophe eben auch die Schöpfung, wie ihr auch festgestellt habt. Vers 11, der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich, das Meer brause und was darinnen ist. Das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Und juchzet als Zeugnis zu Gott. Also, die Bibel sagt, wow, zum Glück ist Gott der Schöpfer. Und darum werden alle Menschen gerufen, zum Anerkennen, nur einen ist der Schöpfer, nämlich Gott und wir sind alles Geschöpfe. Und das ist der Ruf an dich. Wenn du vielleicht sagst, ich glaube nicht an den Gott, dann möchte ich dich fragen, was ist denn deine Weltanschauung? Und wie beantwortet deine Weltanschauung die Frage nach einem positiven, entwickelten Leben? Nach der Wissenschaft und nach der Hoffnung auf Gerechtigkeit? Du musst mal diese Frage beantworten aufgrund von deiner Weltanschauung. Und dann ist meine Frage, kennst du die biblisch-christliche Weltanschauung? Und überzeugen dich die Antworten von der biblisch-christlichen Weltanschauung in Bezug auf diese Frage? Ich lade dich ein, das zu prüfen. Aber vielleicht bist du zum Glauben gekommen irgendwann und du bist so unsicher plötzlich, ob das mit dem Glauben überhaupt verhebt. Ich möchte nur die Frage stellen, kann es sein, dass du einfach den Glauben als eine Ansammlung von ein paar oberflächlichen, interessanten Überzeugungen verstanden hast? Und es wäre dran, dass du tiefer gehst und deine eigene Weltanschauung anfängst zu verwandeln lassen. Oder wenigstens verstehst, was die biblische Weltanschauung wäre. Und verstehst, warum so Sachen positiv empfunden werden in der Bibel, wo du findest, das kann es doch nicht sein. Schau deine Weltanschauung an. Nochmals das Bild von dem kranken Kind. Für mich ist es keine Frage, dass man das Kind ins Spital bringen musste. Aber offensichtlich gibt es Menschen, die eine Weltanschauung haben, die das völlig anders einordnen. Und vielleicht ist es bei dir ähnlich. Deine Weltanschauung ist noch nicht zu einer geworden, wo man muss sagen, ich bin in der Kirche daheim. Ich bin im Glauben, in der Gemeinde und im biblisch-christliche Weltbild heimisch geworden. Dann lade ich dich ein, Psalmen kennenzulernen. Jetzt haben wir uns nur mental mit den Psalmen auseinandergesetzt heute Morgen, gell? Aber Psalmen, die hat man betet und gesungen. Wenn du anfängst beten und singen, dann wird es mehr zu einem Teil von dir. Und dazu sind wir eingeladen als Christen, auch wenn unser Glaube stabil ist, das zu machen. Weil Psalmen treifen, musst du es nicht nochmal vorbringen, ist gut. Psalmen treifen von biblischer Weltanschauung, das ist voll, das ist. Und ihr müsst die Psalmen mal lesen und anfangen beten und singen. Und anfangen zu checken, warum dass die Sachen positiv empfunden werden, wo du vielleicht sagst, das ist heikel. Vielleicht ist es sehr positiv in Realität. Und so möchte ich uns einladen, die Psalmen wirklich gern zu haben. Jetzt mindestens die hier zu Frauenfeld in Arbon, ihr könnt schauen, was ihr macht damit. Aber wir bleiben im Frauenfeld noch ein bisschen bei den Psalmen. Weil wir möchten, dass die anfangen, unser Leben beeinflussen und prägen. Und wir sind am Schluss von der Predigt hier damit und wir singen noch ein Lied, nachdem ich gebetet habe. Du Schöpfer Gott, danke für dein Wort. Und wir danken dir, dass an der Tatsache, dass du Schöpfer bist und alles andere ist Geschöpf, an der Tatsache, dass du außerhalb der Schöpfung stehst und dafür, ich muss sagen, garantierst, dass es gut kommt, dass unsere Leben sich in etwas entwickeln können, wo man sagen, das ist das wirkliche Leben jetzt. Dass wir dich anbeten und unser Leben durch das aufblühen kann, im Unterschied dazu, dass man vielleicht Sachen arbeitet und ehrfürchtig uns verneigen davon und nachher ruiniert es unser Leben. Danke, Schöpfer Gott, dass es Wissenschaft gibt, weil du die Stabilität garantierst von der Schöpfung. Danke, Gott, dass es Hoffnung gibt auf Gerechtigkeit, Gewissheit gibt für Gerechtigkeit, dass eines Tages du dafür sorgst, dass alles wieder richtig dasteht. Und das, was uns geschehen worden ist und angetan worden ist, darf berichtigt werden. Und dort, wo wir Fehler gemacht haben, dass es dort Vergebung gibt, wo real ist. Und so bitten wir dich, dass du uns zu dir lockst. Du Schöpfer Gott, von dem wir auch wissen, dass du eine Person bist, die intensiv liebt. In Jesus Christus hast du das bewiesen und du bist Teil von dieser Schöpfung geworden und bist gestorben, um uns zu beweisen, wie sehr du uns liebst. Danke, dass wir so abends mal einnehmen dürfen. Und danke, dass wir bei dir unsere Hoffnung finden können. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, zu checken, warum an dich glauben bei weitem der beste Weg ist, wo du als Schöpfer Gott parat hast für deine Geschöpfe. Und wir bitten dich, dass du die Rebellion in unseren Herzen brichst durch deinen Geist. Dass wir unsere Knie von Herzen gern beugen vor dir, dem Schöpfer, und aufhören, das so zu tun, als wären wir Gott. Herr, hilf du uns, es rebelliert in uns wirklich. Brich du das, wir bitten dich. Und erbarm du dich über uns, sodass wir dir zujubeln können, wie der Psalm dir zujubeln tut. Amen.